Ja, so schön, dass du dabei bist, ob du jetzt einfach hier heute vielleicht da bist, in einem der Standorte in Balingen, in Reutlingen oder in Münsingen, oder ob du vielleicht im Stream auch danach reinschaust. So schön, dass du bei dieser Predigt dabei bist. Ich glaube, dass Gott was für dich vorbereitet hat. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute nicht allein bin, sondern dass Lou dabei ist, meine wundervolle Frau.
Und mein Mikro ist jetzt auch an. Danke.
Sehr schön. Ja, wir dürfen nämlich euch mit in dieses Thema reinnehmen, wie kann man Ehe lieben? Und wir lieben Ehe, deswegen hoffe ich, dass wir die Richtigen dafür sind. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und falls du jetzt vielleicht gerade dabei bist und denkst, ja gut, ich bin Single, was hat es jetzt mit mir zu tun, vielleicht freiwillig oder unfreiwillig Single, dann möchte ich dich einladen, trotzdem vielleicht sogar noch ein bisschen genauer hinzuhören, weil ich glaube, vielleicht bist du Single und du willst vielleicht irgendwann mal heiraten, dann kann das eine Vorbereitung für dich sein. Da musst du natürlich vielleicht es dir noch mehr aufschreiben, damit du es dir dann auch merkst. Oder du bist vielleicht Single und du willst gar nicht heiraten. Dann bist du genauso viel wert, weil wir einfach in der Bibel das schon sehen, Jesus war Single, Paulus war Single, der an manchen Stellen sogar schreibt, hey, es ist besser, Single zu sein. Also deswegen, hey, Ehelosigkeit ist auch nicht weniger wert als Ehe. Dennoch geht es heute um, wie kann man Ehe lieben? Und gerade wenn du vielleicht hier bist und sagst, hey, ich glaube, ich bin zur Ehelosigkeit berufen, dann hör zu, hör auf Gott, was er dir reingibt, weil ich glaube, wenn du ein bisschen um die Ecke denkst, wird trotzdem was für dich bei rumkommen, für deine Beziehung zu Gott. Ja, wie kann man Ehe lieben? Wir waren ja nun jetzt auch nicht schon immer verheiratet. Deswegen, Lou, erzähl doch einfach mal aus deiner Perspektive, wie kann man Ehe lieben? Wie kam das eigentlich so dazu, dass wir verheiratet sind?
Genau, ich darf euch mit reinnehmen. Und zwar, wir fangen ganz von vorne an, also nicht ganz von vorne, aber so mittel von vorne. Und zwar mit mir, als ich 15 war. Und zwar, man hat ja so Lebensvorstellungen und meine Lebensvorstellung war damals, ich will unbedingt Mama werden irgendwann. Also als Mutter habe ich mich total gesehen, aber ich wollte nie heiraten. Und ich wollte auch keinen festen Partner haben. Manchmal hat man komische Ideen, aber so war das bei mir. Und alle um mich herum mit 15, natürlich Beziehungen, voll das wichtige Thema. Für mich eher weniger. Dann habe ich Joshua kennengelernt. Wir sind auf die gleiche Schule gegangen. Er war eine Jahrgangsstufe über mir. Und er war hartnäckig. Ich sag's mal so. Er hat nicht locker gelassen. Und knapp ein Jahr, nachdem er sich bemüht hat, habe ich gesagt, okay, dann probieren wir das eben mal. Das war im November 2014. Mit der Einstellung bin ich aber reingegangen, ja, bis Valentinstag hält es eh nicht. Das ist jetzt mal eine nette Erfahrung, aber bis Valentinstag, den werden wir eh nicht mehr zusammen erleben. Da hatte ich mich getäuscht, ich habe mich ziemlich verliebt und wir sind zusammen geblieben und hatten eine Beziehung mit viel Streitereien, würde ich sagen. Es war sehr hitzig, unsere Anfangszeit, aber auch richtig schön. Es gab nur ein Problem und das Problem war, dass Joshua an den Gott geglaubt hat und ich nicht. Und dass Joshua jeden Sonntag in die Kirche gegangen ist und ich konnte das wirklich nur belächeln. Und ich hatte immer das Gefühl, ah, das wird irgendwann schwierig. Irgendwann wird das clashen. Und der Tag kam auch. Und zwar der Tag kam und Joshua hat gesagt, ich möchte Theologie studieren und wir müssen ein bisschen was an unserer Beziehung ändern. Und dann war ich so, nee, da kann ich nicht mitgehen und es war Schluss. Das Gute war aber, Jesus hatte eigentlich schon in der Zeit an mir gearbeitet. Ich hatte in der Zeit angefangen, Bibel zu lesen und habe mir gedacht, boah, also ist ja krass, was in dem Buch alles drin steht. Wenn das stimmt, dann hat es wirklich Bedeutung für mich und dann sollte ich vielleicht trotzdem dran glauben. Ich habe das mit dem Beten ausprobiert, mein Gebetsleben, das war damals super, alle meine Gebete wurden irgendwie erhört. Und so bin ich meine ersten kleinen Schritte im Glauben gegangen. Wir haben uns nach ein paar Tagen nochmal zusammengesetzt und haben dann darüber gesprochen. Joshua hat mir erzählt, was er von Beziehung und von Ehe denkt und wie er das sieht. Und ich dachte mir noch so, aber wir haben uns trotzdem zusammen entschieden, wir probieren das nochmal und wir wollen uns in die gleiche Richtung entwickeln. Und das war dann auch so. Ich würde sagen, bis wir verheiratet waren, war unsere Beziehung vor allem von Fernbeziehungen geprägt. Also wir hatten unterschiedliche Sachen studiert, nachdem wir mit der Schule fertig waren. Ich war zum Beispiel auch in Frankreich dann, haben Auslandssemester gemacht und wir haben uns oft Wochen und Monate lang nicht gesehen. Und das ist auch so das Erste, was ich gern allen jungen Paaren mitgeben möchte. Eine Fernbeziehung ist nicht das Ende der Welt. Man kann da reifen, man kann wachsen. Auf jeden Fall, ich war in Frankreich, bin weiterhin so meine Berührungspunkte mit dem Glauben gehabt. Ich bin da auch in eine Gemeinde gegangen. Und an meinem letzten Sonntag in Frankreich war das Thema der Predigt Ehe. Und das fand ich super spannend und irgendwie auch ganz schön. Es hat mich voll berührt und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als ob Gott zu mir sagen würde, hey, dein Kapitel in Frankreich, das endet jetzt, aber es wird was Neues kommen. Ein paar Monate später, Josa hatte mich im Studentenwohnheim besucht und ich habe eine chronische Krankheit, dadurch geht es mir manchmal schlecht, dann liege ich nur im Bett und habe Schmerzen und Josa erzählt mir dann eine Geschichte. Und das hat er damals auch gemacht und er hat mir irgendeine Geschichte erzählt von irgendwelchen Tieren und ich lag da und dann hatte ich so den Eindruck, dass Jesus zu mir sagt, wenn du den Mann heiratest, dann wird dein Leben ein Abenteuer. Und Abenteuer ist voll mein Ding. Ich liebe alles, was so mit Überraschungen zu tun hat, alles, was nicht langweilig ist. Und dann war ich so, nee, ich glaube, heiraten ist trotzdem mein Ding. Er hat wirklich lange an mir gearbeitet, also Jesus, nicht Josa. Und dann haben wir am 17. August 2019 den Bund der Ehe geschlossen. Und Josi, du darfst uns mit reinnehmen, was sagt denn die Bibel zum Bund der Ehe?
Ja, vielen Dank. Ich liebe es immer, diese Geschichte aus Ihrer Perspektive zu hören, einfach und da mich zu freuen an dem, was da Gott auch getan hat. Und die Frage ist aber berechtigt, was ist denn die biblische Sicht zum Thema Ehe? Weil ich sag mal so, durch die Zeit und auch in unserer Gesellschaft kann man ja nun Ehe sehr, sehr unterschiedlich verstehen. Also das ist ja sehr, sehr variabel, wie man Ehe begreift. Und aber wir als Kirche, wir als ICF sagen, hey, wir glauben, Gott offenbart sich natürlich in Jesus Christus. Er offenbart sich uns auch, indem er im Heiligen Geist mit uns einfach unterwegs ist. Und dieser Heilige Geist Gottes, der hat sein Wort eingegeben, die Schrift. Und das schon vom Alten Testament über alles Propheten zum Neuen Testament hin bis ans Ende. Und da haben wir ein festes Fundament, in dem wir suchen können, was ist Wahrheit? Wie sollen wir bei verschiedenen Dingen damit umgehen? Was sind die Werte, die wir leben wollen? Wie sieht Gott aus? Wie sind die Menschen? Was ist so das Ding? Und deswegen wollen wir natürlich in die Bibel schauen und das ist für uns relevant für das, was ist eigentlich Ehe? Und das Interessante ist, das ist schon relativ am Anfang, gleich im ersten Buch Mose, im zweiten Kapitel, Gott schafft Mann und Frau und dann spricht er da schon was für die Ehe rein. Und das Interessante ist, dieser Bibelvers wird dann von Jesus wiederum verwendet im Neuen Testament, um das nochmal, um seine Meinung zu unterstützen. Und damit bekräftigt er auch den Vers. Und da steht, kennen bestimmt einige von Hochzeiten, da wird er oft vorgelesen. Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Das ist so das, was Gott über diese Ehe quasi drüber stellt, was Ehe bedeutet. Und das Interessante ist, ich finde, wir finden hier vier Punkte. Einen so eine grundsätzliche Voraussetzung und dann drei Steps, die so nach der Reihe durchgehen. Und das Erste, was da ist, einfach, da ist ganz klar, aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und Mutter verbindet sich mit seiner Frau. Also Ehe als ein Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Und das Schöne daran ist, vor allem auch biblisch wird es immer weiter dann auch rausgearbeitet, dass gerade diese Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau, die Ehe ausmacht, dass das ein Spiegelbild auch für das ist, dass Gott zum Beispiel mit Menschen in Beziehung geht. Dass es eine Unterschiedlichkeit gibt zwischen Gott und Mensch und Gott dennoch in eine Beziehung geht mit uns Menschen. Es spiegelt auch die Dreieinigkeit Gottes wider. Weil in der Dreieinigkeit Gott in drei Personen ist und dennoch ist es ein Gott. Und so wie hier dann auch steht, hey, Frau und Mann bilden eine Einheit, sie werden eins. Und es spiegelt damit auch ein Stück weit schon Dreieinigkeit wider. Das ist super spannend, wenn man sich damit mal tiefer beschäftigt. Aber deswegen eine Verbindung zwischen Mann und Frau. Interessanterweise duldet es Gott über das gesamte Alte Testament hinweg, dass ein Mann mehrere Frauen haben kann. Fragt mich nicht, warum Gott es so lange ausgehalten hat. Wir finden dann im Neuen Testament, dass Jesus nochmal sehr deutlich macht, nee, es geht eigentlich um einen Mann und eine Frau, wird dann auch in den Briefen im Neuen Testament nochmal sehr deutlich gemacht, nein, ein Mann, eine Frau, aber Gott duldet es lang. Heute ist nicht mehr so für uns Christen, ganz, ganz klar, ein Mann, eine Frau. Und der nächste Punkt dann oder so, was dann passieren muss, um auch diesen Bund einzugehen, ist erstmal eine Bereitschaft von Mann und Frau, Vater und Mutter zu verlassen. Jetzt geht es dabei nicht darum, dass man dann jetzt in ein anderes Land ziehen muss oder so und erstmal meilenweit weg, sondern das war damals eher so, die haben quasi, haben halt sich ausgemacht, okay, wir verloben uns, das war dann mehr oder weniger arrangiert, aber die konnten auch Nein sagen, Mann bei Braut und Bräutigam. Dann waren die verlobt quasi, der Bräutigam, ehemalige, zukünftige Bräutigam, geht nach Hause zu seiner Familie und baut da ganz oft so einen Anbau ran ans Haus. Und hat quasi, wenn das fertig war, wenn er die Wohnung ready gemacht hat, dann hat er seine Braut abgeholt und dann haben die geheiratet und dann haben die da gewohnt. Das heißt, es war gar nicht unbedingt vielleicht entfernungstechnisch so ganz weit weg von der Familie, Aber die Frage ist, bin ich bereit, ein neues Haus aufzubauen? Bin ich bereit, quasi Familientraditionen vielleicht, Familienwerte, die ich geprägt habe, die ich vielleicht auch mal gut fand, zu verändern? Weil eben jetzt nicht mehr die Verbindung zu meinen Eltern, zu meiner Kernfamilie, das ist, was die engste Verbindung ist, sondern menschliche Beziehung, die engste ist die zwischen mir und meiner Frau. Und da dann neue Traditionen, wie man Weihnachten feiert vielleicht, wie man Essen beginnt, wie man, und das sind so die Sachen, wo dann in Ehe das auch immer sehr, sehr spannend ist, sehr, sehr schön ist, aber auch manchmal sehr herausfordernd ist, das neu irgendwie zu definieren und miteinander dann einen Weg zu gehen. Aber man schleift sich daran dann auch. Das Nächste, wenn man bereit ist, da wirklich auch Familie hinter sich zu lassen, ist dann, dass Mann und Frau schließen einen lebenslangen Bund. Es war dann so, der Bräutigam hat quasi seine Braut geholt, dann haben die ein Riesenfest gemacht, öffentliches Ding, Zeremonie. Und das Klare war, da drin durch die Zeiten hinweg, weil wie diese Zeremonie aussah, wie man das gefeiert hat, das war immer wieder unterschiedlich, auch in den Kulturen. Aber eine Sache war klar, es ist der festeste Bund, den man sich in dieser Kultur vorstellen kann. Der festeste Bund, den man sich in dieser Kultur vorstellen kann. Und gerade deswegen glauben wir auch als ICF, dass es in Deutschland, in der Zeit, in der wir jetzt leben, der festeste Bund rein per Gesetz ist, die Eheschließung vor dem Standesamt. Das kannst du nicht so einfach lösen. Das ist die schwer aufzulösendste Beziehung zwischen Mann und Frau, die es in Deutschland gibt. Und das ist für uns der Punkt, wo wir sagen, hey, das ist Ehe. Und da legt Gott einen Segen drauf. Und wenn das dann passiert ist, wenn die dieses Fest gefeiert haben, vor allem das öffentlich gemacht haben, von Gott einfach diesen Segen dafür bekommen haben, dann war der Punkt, dass sie in ihrer Einheit gewachsen sind. Und das zeigt sich im ersten Schritt damit, dass sie in dem Moment, dann, wenn sie als Ehepaar zusammen sind, auch Sex miteinander haben. Dass sie sich wirklich körperlich ganz, ganz tief vereinigen. Und aber nicht nur körperlich, sondern eben auch geistlich und seelisch eine Einheit werden. Obwohl aus zwei irgendwie eins wird. Das sieht man dann am meisten darin, bei Mann und Frau, dass dann auch tatsächlich ein Kind, ein neues Fleisch rauskommen kann. Und das finde ich so krass, dass Gott es so heilig findet und so schön. Also diese Sexualität, dieses Einswerden im Körper, im Geist und in Seele dann, dass er sagt, hey, dafür ist der sicherste Rahmen gerade sicher genug. Weil in diesem Rahmen gibt es wieder eine Freiheit, Dinge auszuprobieren, miteinander einen Weg zu gehen und in dieser Einheit auch zu wachsen. Weil es eben dieser lebenslange Bund ist, der das zusammenhält. Das ist mal so diese Ehe aus biblischer Sicht. Und Ludo, hast ja gesagt, dass du jetzt am Anfang nicht so Bock auf heiraten hattest. Wie ging es dir dann damit? Hast du das dann positiv wahrgenommen?
Ja, also tatsächlich fand ich Ehe dann von Anfang an cool. Also es war nicht so, dass wir jetzt mega die Startschwierigkeiten hatten. Ich habe mich vorhin gefreut, dass wir einen Namen hatten oder haben immer noch. Wir haben uns für die traditionelle Art entschieden. Ich habe Josas Namen angenommen und wir sind hierher gezogen. Und es war für mich schon ein bisschen so ein Schritt von einer neuen Identität als Ehefrau, dass ich auch einen neuen Nachnamen bekommen habe. Und warum ich Ehe liebe, ist gar nicht so einfach jetzt in den 2 Minuten, die ich dafür habe, zu erklären. Ich versuche es trotzdem ganz kurz zu machen. Und zwar ist es für mich so, dass ich in der Ehe erleben durfte, dass Josa meine Familie und meine Sicherheit ist. Das ist jetzt nicht unbedingt das, wo ich denke, ah ja, cool, sondern ich habe vorhin diesen Aspekt von Abenteuer angesprochen und es ist wirklich einfach so, dass dadurch, dass ich den Rahmen habe, dass Josa mein Zuhause ist, kann ich so viele Dinge ausprobieren und so viel mich weiterentwickeln. Er ist wirklich auch so derjenige, der mir Sachen zuspricht. Und ich durfte jemand erleben, wo ich früher allein geträumt habe und alleine Visionen und Ideen hatte, dass es jetzt jemand gibt, der das einfach mitnimmt und der da mitgeht und der das auch zu seinen Träumen und zu seinen Wünschen macht. Und das feiere ich so an Ehe. Ist deswegen immer alles cool gewesen die letzten Jahre? Nein, natürlich nicht. Trotz Ehevorbereitungskurs kann man sich echt viel über Haushalt streiten. Aber das ist wirklich so das, warum ich Ehe liebe, ist, dass es wirklich ein Kompass für mich ist, der mich immer wieder einordnet, der mich immer wieder zurückbringt und mir meinen Platz zeigt. Aber erzähl du mal, warum liebst du Ehe?
Ja, ich bin ja froh, dass du es auch gut findest, Ehe. Ich auch. Und tatsächlich, das, was du sagst, finde ich auch einfach wunderschön. Vor allem das, was da für mich einfach so deutlich wird, Gott legt da seinen Segen drauf. Also man verspricht, ich weiß nicht, wer vielleicht vor kurzem geheiratet hat, der weiß, wenn es um dieses Eheversprechen geht, ist es gut, dass es nicht nur heißt, ja, ich verspreche dir das, sondern dass dann noch kommt mit Gottes Hilfe. Also für mich hat es irgendwie echt dann noch so eine Stütze gegeben, weil ich wusste aus mir heraus, irgendwann wird es Schwierigkeiten geben, irgendwann wird es Krisen geben, wir werden mal nicht einer Meinung sein. Vielleicht passieren andere Dinge, man lebt sich ja irgendwie vielleicht ein bisschen auseinander, aber zu wissen, mit Gottes Hilfe, wir vertrauen darauf, dass Gott diesen lebenslangen Bund stützt. Und mir ist klar, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Mir ist klar, dass Scheidungen passieren. Wir sind ja nicht blauäugig als Kirche. Und auch da möchte ich sagen, hey, bei Gott gibt es auch Wiederherstellung. Bei Gott gibt es einen neuen Weg vielleicht. Aber ich erzähle natürlich jetzt von dem, warum ich Ehe liebe. Dann ist das jetzt nicht das Hauptthema. Deswegen, ich glaube, dass Gott auf Ehe nochmal einen Segen drauflegt, den er auf andere Beziehungen nicht legt. Auf eine andere Beziehung zwischen Mann und Frau liegt nicht so ein Segen wie auf Ehe. Deswegen lasst euch diesen Segen nicht flöten gehen. Wenn ihr in einer Beziehung seid und habt da schon, seid schon Schritte gegangen, hey, und vielleicht merkt ihr, ja, vielleicht ist es dran zu heiraten, dann macht's auch. Und, aber eins möchte ich auch noch dazu sagen, warum liebe ich Ehe? Weil es Lou ist. Also, und dass ich damit sagen will, Augen auf bei der Partnerwahl. Also ganz, ganz ehrlich, einfach mal Augen auf bei der Partnerwahl zu gucken, passt die Person. Nicht einfach nur, weil man jetzt jung ist und denkt, oh, ich bräuchte jemanden. Weil wenn man aus einem Mangeldenken, ich brauche jemanden, handelt, dann kann es schnell schief gehen. Wenn du aus einem Mangeldenken einen Partner suchst, dann rate ich dir, vertief erstmal deine Beziehung mit Jesus. Vertief diese Beziehung, lern, dass diese Liebe, die du brauchst, nicht von einem anderen Menschen kommen kann, weil das kann der gar nicht erfüllen, sondern von Gott, und dann mach dich ready für Ehe. Und dann ist, glaube ich, auch, finde ich, sehr, sehr gut, einfach sehr, sehr hilfreich, warum man Ehe lieben kann, wenn man miteinander am gleichen Strang zieht, in dieselbe Richtung träumt, wenn man ähnliche Werte hat, wenn man zusammen auch im Glauben auf Gott zuläuft und sich gegenseitig unterstützt, wenn einer zweifelt. Ist natürlich so, dass man das sich nicht immer ganz aussuchen kann. Vielleicht bist du verheiratet, bist gläubig geworden, dein Partner ist nicht gläubig. Und dann merkt ihr vielleicht, dass es an manchen Stellen, dass man da Dinge ausloten muss. Dann glaube ich auch da, Gott segnet und Gott unterstützt. Aber wenn du es dir noch aussuchen kannst, dann empfehle ich dir, Augen auf bei der Partnerwahl, such dir einen Partner, der mit Jesus unterwegs ist, der Bock hat, dich darin zu pushen. Das ist das, warum ich Ehe liebe, und ich könnte jetzt noch einiges erzählen. Wir haben jetzt viel erzählt darüber, nämlich warum wir Ehe lieben, und ich hoffe, das hat vielleicht schon so ein bisschen was durchblicken lassen, auch wie das gehen könnte. Aber wir wollen jetzt einfach in diesem zweiten Teil der Predigt noch drauf eingehen, wie kann man Ehe lieben. Und auch an der Stelle ist die Bibel für uns Grundlage für das, wie wir glauben, dass einfach Leben funktioniert und dass auch Ehe funktioniert. Und da findet man jetzt viel. Ich habe mal eine Predigt zum Hohelied gehalten, hat mich damit sehr beschäftigt, ist super cool, guckt es euch gerne nochmal an. War bei Sexual Revolution, glaube ich, war das damals eine Predigt. Die hat mich sehr einfach inspiriert, die Predigt selbst, mich hat sehr viel weitergebracht, die Vorbereitung. Und heute möchten wir aber nicht auf Hohelied der Liebe, nicht auf viele andere Stellen eingehen, sondern auf eine Stelle, die in Epheser 5 steht, wo einfach im Neuen Testament Gott uns was mitgibt für Ehe. Und da gibt es ein paar Anweisungen an die Männer, es gibt ein paar Anweisungen an die Frauen oder Tipps, nenn es wie du möchtest. Und ich darf euch mal so ein bisschen mit reinnehmen in die Anweisungen für die Ehemänner. Also nicht grundsätzlich Männer, Ehemänner. Und da steht in Epheser 5, Vers 25 bis 28, ihr Männer, liebt eure Frauen, und zwar so, wie Christus, der Messias, die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen, indem er sie im Wasserbad seines Wortes reinigte. Denn er wollte, dass die Gemeinde sich ihm wie eine Braut in makelloser Schönheit darstellt, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. So sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben wie ihren eigenen Körper. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Ich erlebe oft, dass man über solche Stellen mal eben so drüber liest. Gerade wenn man vielleicht vorher das zu den Frauen liest, wo Luda noch was dazu sagen wird, wo man dann in unserer Zeit noch mal mehr stolpert, dann das dann einfach so ein bisschen wegliest. Und ich glaube, so wie man da drüber wegliest, liest man manchmal gerne auch darüber weg, dass Gott Mensch geworden ist, sich für uns gegeben hat, über diese beste Botschaft. Weil daran wird es hier festgemacht. An dieser besten Botschaft der Welt wird es festgemacht. Und deswegen lade ich uns ein, dann nicht drüber zu lesen, sondern wirklich uns das anzuschauen mit Sinn, Verstand, mit Emotionen und mal zu gucken, was bedeutet das. Weil hier wird quasi diese Beziehung, diese Liebe, die ich als Ehemann meiner Ehefrau Lou entgegenbringen soll, so deutlich gemacht wie die Liebe Gottes, die sich zu seiner Gemeinde, zu den Menschen widerspiegelt. Und da ist das Erste, was steht, dass Gott eine Menschheit, die eigentlich gesagt hat, Gott, wir brauchen dich nicht, wir wollen dich nicht, wir machen es bewusst anders, als du gesagt hast, dass Gott sich einer Menschheit, die ihn hasst, sich entscheide, diese Menschheit zu lieben. Nicht, weil diese Menschheit so liebenswert war, nicht, weil die Menschheit es jetzt verdient hätte, weil ich es verdient hätte, dass Gott mich liebt, sondern weil er sich dazu entscheidet, weil er selbst die Liebe ist. Und diese Liebe beweist sich darin, dass sie sich aufopfert, dass sie ans Kreuz geht, da stirbt für das, was ich zwischen mich und Gott gebracht habe. Dafür stirbt Jesus am Kreuz. Da erringt er den Sieg. Gott, der selbst Mensch wird, der gerecht lebt, geht unverschuldet ans Kreuz für dich und für mich. Und wenn du diese Botschaft heute das erste Mal hörst, sie ist für dich bestimmt. Glaub daran, weil Jesus besiegt den Tod und er will dir ein neues Leben geben. Und darin beweist er, ja, da kann man mal applaudieren, ja. Und darin beweist er seine Liebe. Und wisst ihr, das ist vielleicht so das Erste, was ja schon krass ist an uns Ehemänner, so sollen wir unsere Frauen lieben. Selbst in Momenten, wo sie es vielleicht dir nicht leicht macht. Also ich meine, Augen auf bei der Partnerwahl, ich sage, mir fällt es da oft sehr leicht. Aber hey, auch in Momenten, wo du vielleicht der Meinung bist, deine Frau ist gerade nicht liebenswert, sollst du dich dafür entscheiden, sie zu lieben und dein Leben für sie zu geben. Bist du bereit, dein Leben für deine Frau zu geben? Bist du bereit, alles für deine Frau zu geben? Also außer Jesus, das ist klar. Krass, oder? Was für eine Liebe fordert da Gott von uns ein? Und das Interessante ist dann aber hier auch, warum macht Jesus das? Und da habe ich auch drauf geguckt, warum macht er das? Er macht es, damit seine Gemeinde, dass Menschen, die ihr rausruft, freigesetzt werden, befreit werden aus dieser Sklaverei der Sünde, nennt es die Bibel, also dieses, ich will weg von Gott, da sagt die Bibel, da können wir gar nicht von uns raus und deswegen kommt Jesus und will uns freisetzen, dass wir Gott dienen können, dass wir heilig werden, gottgehörig. Heilig bedeutet, dass hier etwas Gott gehört, dass wir zu Gott kommen können und das ist Freisetzung. Der erste Punkt, er will uns befreien, dass wir zu Gott kommen können. Und was passiert dann weiter, wenn diese Befreiung da ist? Dass wir heilig und tadellos vor ihm stehen können. Dass ohne Runzen, ohne Falten, ohne Fehler, einfach eine makellose Schönheit. Und das beschreibt diesen Prozess, den die Bibel nennt, damit, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Dass wir immer mehr uns verändern lassen durch seinen Geist, um Jesus ähnlicher zu werden, um mehr vor Gott zu glänzen. Und zwar nicht nur du alleine, sondern wir als Gemeinde. Vor Gott zu strahlen, ihn mehr wieder zu spiegeln und immer schöner werden und immer freier werden, noch freigesetzter. Und das ist das, was wir als Kirche, was unser Ziel ist, unsere Vision ist. So. Und deswegen ist Jesus gekommen, hat sein Leben gegeben, hat den Tod besiegt, ist auferstanden. Das heißt, wenn ich als Ehemann jetzt mal alles, was das Göttliche da bei Jesus ist, runterbreche, weil das ist ja nicht mein Job, das kann ich nicht, ich bin nicht Gott, ich werde es auch nie ganz schaffen, aber ich darf meine Frau so lieben und alles für sie investieren, um das, was Gott in sie reingelegt hat, das, wofür Gott sie vorbereitet hat, in ihr freizusetzen. Nicht von mir kommt es. Deswegen kann ich auch Gott fragen, Gott, was hast du in meine Frau reingelegt? Was möchtest du, dass ich ihr helfe, dass ich sie schultere, dass ich sie hochhebe, dass sie zum Strahlen kommt, dass sie immer mehr glänzt für dich, dass die Begabungen in ihr zur Entfaltung kommen? Und wie kann ich sie dabei unterstützen? Wie kann ich sie hochheben, strahlen lassen für Gott? Und das Coole ist ja dabei auch, die Gemeinde wird immer schöner für Gott. Ich glaube, dass unsere Frauen dann auch mehr strahlen für uns. Ich glaube, das ist so der positive Nebeneffekt, den wir dann haben. Da wird deine Frau immer schöner, wenn du sie so liebst. Krass, oder? Ich glaube, wie das aussehen kann, kann sehr unterschiedlich sein. Weil Sibylle hat es letzte Woche schon gesagt, und der Predigt hört die unbedingt nach, dass Frauen nicht in eine Schablone passen. Und ich glaube, dass Frauen sehr unterschiedlich sind. Und deswegen kann das alles für sie hingeben, sehr unterschiedlich aussehen. Jetzt nehmen wir mal zwei gesellschaftliche Extreme. Angenommen, deine Frau ist super begabt in Business, Wirtschaft, Karriere zu machen, mega die gute Führungskraft, hat da voll Bock, dass der Rubel rollt und geht da voll drin auf. Und vielleicht habt ihr dann zum Beispiel bekommen die Kinder, deine Frau ist einfach mal deswegen eine Weile raus, du kannst Vollgas geben im Business und dann sind die Kinder an einem Punkt, wo deine Frau sagt, hey, ich würde wieder anfangen mit Arbeiten. Wärst du bereit, im Job zurückzutreten, zu reduzieren, alles zu geben, dass deine Frau blühen kann? Jesus gibt alles, er gibt sein Leben. Bist du bereit, deiner Frau die Bühne zu geben, dass sie strahlen kann? Lou weiß, sie hat die Reißleine für meinen Dienst als Pastor in der Hand. Ich liebe es, Pastor zu sein. Absolut. Das ist mein Traumjob. Aber sie weiß, wenn es unsere Familie beeinträchtigt, wenn es unsere Liebe beeinträchtigt, dann ist sie meine erste Gemeinde. Sie ist meine erste Verantwortung vor Gott. Dann kann sie die Reißleine ziehen. Anderes Extrembeispiel vielleicht in unserer Gesellschaft. Du hast eine Frau, die hat voll Bock, sich in die Kinder zu investieren. Ihre Vision, ihre Leidenschaft ist es, die Kinder groß zu ziehen und sagen, hey, ich will denen Vision geben, ich will denen Identität geben, ich will was in die reinsprechen, investieren, ich möchte zu Hause sein, ich möchte mich darum kümmern. Vielleicht heißt alles geben, beim Chef nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Vielleicht heißt alles geben, Überstunden zu machen, dass deine Frau zu Hause sein kann und das auch wahrnehmen kann, diese Aufgabe. Vielleicht heißt es, den Job zu wechseln, wo du mehr verdienst, damit deine Frau das leben kann und sie darin glänzen kann. Ich habe ja mal zwei Extreme deutlich gemacht. Da gibt es noch viele Nuancen dazwischen. Aber frag dich und frag vor allem Gott, wie kann ich das, was du in meine Frau reingelegt hast, helfen, dass das zur Entfaltung kommt? Und dann für deine Frau zu beten. Deswegen habe ich am Ende einfach jetzt von diesem Teil drei Fragen an dich. Bist du bereit, aus Liebe für deine Frau alles aufzugeben? Bist du bereit, aus Liebe für deine Frau alles aufzugeben? Und dann die zweite Frage, wie zeigst du ihr diese Liebe? Gott beweist diese Liebe darin, dass er Mensch wird, ans Kreuz gibt und stirbt. Er gibt wirklich alles. Und es reicht nicht, bei der Hochzeit zu versprechen, ich liebe dich ein Leben lang. Ihr lieben Männer, ich weiß, für viele Männer ist es dann klar, und auch nach 30 Jahren denkt man dann, ja, das, meine Frau braucht es ja gar nicht, dass ihr das zeigt. Doch, doch, die freuen sich darüber. Die wissen es vielleicht, aber die wollen es nochmal hören, vielleicht mal einen Blumenstrauß. Und deswegen auch die dritte Frage. Wie kannst du ihr diese Liebe in der nächsten Woche zeigen? Dass du für sie wirklich alles geben würdest, dass du bereit bist zu gehen. Wie kannst du das zeigen? Nimm diese Fragen gerne mit. Ich glaube, die sind nicht einfach mal so schnell beantwortet. Und Lou, du darfst uns, während die Männer vielleicht noch drüber nachdenken, mit reinnehmen in die Anweisungen oder Tipps für die Ehefrauen.
Ja, genau. Wir haben die letzten Wochen, letzten zwei Wochen und auch heute viel gehört, was die Männer machen sollen. Und ich finde, jetzt sind die Frauen mal ein bisschen dran. Wir gehen in die gleiche Bibelstelle in Epheser 5, aber noch springen ein bisschen nach vorne. Und zwar steht da, ihr Frauen, unterstellt euch euren Männern, so wie ihr euch dem Herrn unterstellt. Denn so wie Christus, der Messias, das Oberhaupt der Gemeinde ist, er hat sie ja gerettet und zu seinem Leib gemacht, so ist der Mann das Oberhaupt der Frau. Und wie die Gemeinde sich Christus unterstellt, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterstellen, und zwar in allen Dingen. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss erstmal tief durchatmen, berührt mich jedes Mal. In meinem Kopf, wenn ich die Stelle lese, habe ich so ein Bild vor Augen, wie ich mir erstmal so ein Tuch um den Kopf binde. In die eine Hand nehme ich eine Fackel, in die andere Hand nehme ich eine Mistgabel und dann gehe ich auf die Barrikaden, bin bereit für den Kampf, für uns zu kämpfen. Deswegen, ich bitte euch echt, liebe Frauen, wenn es euch auch so geht, ich verstehe das, dass wir alle mal kurz tief ein- und wieder ausatmen. Und dann möchte ich an was erinnern, was Sibylle letzte Woche auch schon in ihrer Predigt gesagt hat. Und zwar, wir gehen auch nochmal in Galater 3, Vers 27 bis 28. Denn ihr alle, soweit ihr in Christus hineingetaucht worden seid, seid ja mit Christus bekleidet. Da gibt es keine Juden oder Nichtjuden mehr, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen. Denn in Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle zu einem geworden. Ist mir richtig wichtig, das nochmal zu sagen und zu betonen, dass wir gleich viel wert sind. Nichtsdestotrotz, wir gehen wieder zurück in die Epheserstelle und schauen uns an, was die Anweisung an die Frau ist. Ich möchte nur trotzdem nochmal kurz, dass wir uns vor Augen führen, wie krass es ist, wenn uns der Mann wirklich so liebt, wie Jesus die Gemeinde liebt. Also eine größere Hingabe kann es gar nicht geben. Und ich finde, wenn wir das erleben würden, oder erleben, ich erlebe das auch, keine Sorge, dann ist es ja voller Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. Also wirklich, wie cool ist es? Ich freue mich da richtig darüber. Josa macht wirklich auch einen guten Job als Ehemann. Und ich feiere das. Ich feiere das wirklich sehr. Jetzt, nichtsdestotrotz, wir beschäftigen uns mit dem Wort unterordnen. Und ich habe lange darüber nachgedacht. Ich dachte mir, was ist damit gemeint? Wo läuft es nicht so? Was genau ist es? Ich weiß es nicht genau, aber ich habe trotzdem drei Punkte für euch mitgebracht. Und zwar, die Punkte kommen aus meiner eigenen Erfahrung als Ehefrau, aber auch, was ich in der Gemeinde und in anderen Ehen so sehe, wo, ich glaube, die Frau sich nicht unterordnet, so wie Paulus das hier beschreibt. Die erste Annahme oder der erste Punkt, der nicht so gut läuft, würde ich sagen, ist, wenn eine Frau die Haltung hat oder das Mindset, er findet eh keine bessere als mich. Ich kenne Frauen, die sagen das zu mir auch, so direkt, sagen, der findet eh keine bessere als mich. Nach dem Motto, was ich dem alles gebe, da draußen kann es gar nichts Besseres geben. Und ich glaube, dieser Hochmut, der ist ganz schön falsch, vor allem in der Ehe. Und da will ich, es ist mein erster Punkt, dass, wenn du dich vielleicht da gerade wiederfindest, nicht hochmütig zu sein, sondern demütig zu sein. Der zweite Punkt, den ich erlebe in Gemeinden oder auch, ja, bei mir weniger manchmal, aber auch bei mir, ich predige auch gerade zu mir selber natürlich, ist, wenn Frauen verheiratet sind, dann ist ja alles in trockenen Tüchern. Dann habe ich ja den Mann. Dann bin ich ja safe. Und ich liebe das, wenn ich jetzt zum Beispiel die Single-Frauen hier im ICF manchmal beobachte, wenn sie so in diesen Flirt- und Annäherungsversuchen sind, und dann denke ich mir immer, oh, die lacht sogar über seine Witze, obwohl die gar nicht lustig sind. Wirklich. Und die Frauen, die Single-Frauen, die geben sich noch richtig viel Mühe. Die stehen stundenlang vorm Spiegel. Die überlegen sich, was ziehe ich an, was kann ich ihm Gutes tun, sollte ich ihm vielleicht ein Picknick machen oder schreibe ich noch einen kleinen Liebesbrief. Und wir Ehefrauen, habe ich so manchmal das Gefühl, wir ruhen uns ein bisschen aus. Ich weiß nicht, ob es auf dich zutrifft. Wenn keiner der drei Punkte auf dich zutrifft, dann wirklich herzlichen Glückwunsch. Vielleicht gibt es aber ja einen Punkt, der auf dich zutrifft. Mein zweiter Punkt ist deshalb, keine Faulheit, sondern bleibe proaktiv. Erinnere dich vielleicht mal daran, wie das am Anfang war, wo man den Mann noch haben wollte, wo man ihn noch gar nicht hatte, wo man noch vielleicht ein bisschen sich von seiner besseren Seite zeigen sollte. Und ich lade dich ein, das nicht zu vergessen, sondern die Seite, in der er sich, also in die er sich auch verliebt hat, dass du die immer mal wieder zum Vorschein bringst. Der dritte Punkt, den ich habe, und da finde ich mich am meisten wieder, ist, dass wir Frauen, ich pauschalisiere hier ein bisschen, wie gesagt, und nimmst das mit, was auf dich zutrifft, aber dass wir Frauen die Neigung haben, uns selber schon ziemlich gut zu finden und den Mann manchmal ein bisschen klein zu finden. Was meine ich damit? Ich gebe ein Beispiel aus unserem Ehealltag. Ich komme von der Arbeit nach Hause und wir bekommen oft abends Besuch. Und wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und der Besuch kommt bald, dann habe ich so ungefähr eine Stunde. Und was mache ich in der Stunde? Da koche ich das Essen, ich mache die Wohnung sauber, ich rufe Josas Oma noch an, gratuliere ihn zum Geburtstag, überlege mir, wohin wir in unserem nächsten Urlaub hinfahren könnten, und nebenbei bestelle ich auch noch die Weihnachtsgeschenke für unsere Patenkinder. Wohingegen Josua in der Stunde, wo er zu Hause ist, der kommt vielleicht nach 20 Minuten mal vom Klo raus und sagt mir dann, Lu, sollen wir Matratzenschoner 1 oder Matratzenschoner 2 behalten? Und ich bin so, Junge, weißt du, was ich hier alles schon gewuppt habe? Und du schläfst hier. Und das ist so, was das beobachte ich an mir selber, wo ich manchmal denke, ach, ich bin ja so multitaskingfähig. Ich mache ja so viel in unserer Ehe. Und ich glaube, dass manche Frauen auch die Tendenz haben, und ich lade dich ein, da ein bisschen drauf zu gucken. Verbunden mit dem Punkt, wo ich mich vielleicht selber manchmal fehleinschätze, wo ich denke, ach, ich bin ja so multitaskingfähig, ich mache alles so viel schneller, ist so die Annahme, oder wo wir Frauen auch den Mann falsch einschätzen. Ich habe Freundinnen, oder ich erlebe das auch manchmal selber, dass wir denken, ah, der Mann hat es vielleicht einfach noch nicht so mit der Romantik begriffen, und er ist leider auch emotional nicht ganz so intelligent wie ich und auch nicht so empathisch wie ich. Und deswegen kann er einfach nichts daran finden, wenn wir jetzt einen schönen Nachmittag bei Depot verbringen, uns ein bisschen Deko angucken und abends noch die Weihnachtskarten zusammenschreiben. Da will ich einfach, liebe Frauen, euch ein bisschen darauf aufmerksam machen, der Mann ist nicht falsch, nur weil er keinen Bock hat, die Weihnachtskarten zusammenzuschreiben oder so ein komisches Ehepaarspiel zu spielen, sondern er tickt einfach ein bisschen anders als wir. Und es ist völlig okay. Deswegen ist mein dritter Punkt, keine Fehleinschätzung, sondern erkenne ihn an. Erkenne ihn an, dass er anders tickt, und erkenne an, dass er auch gut ist in dem. Er ist nur ein bisschen anders manchmal. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen mit reinnehmen. Wir haben jetzt ein bisschen überzogen. Danke.
Ja, vielleicht hat euch das ein oder andere jetzt hoffentlich irgendwo angesprochen, vielleicht auch ein bisschen angetriggert. Ich hoffe, dass Gott auch da dann was draus macht. Bringt's vor Gott, nimmt's hin und überlegt dann wirklich so, hey, was ist vielleicht denn mein nächster Schritt? Und nimmt es mit nach Hause, überlegt euch das als Ehemänner, als Ehefrauen, aber auch als Singles vielleicht, was hat Gott in mir heute angetriggert so? Und dann sprecht vielleicht, wenn ihr als Ehepaar hier seid, sprecht vielleicht auch mal drüber. Das ist dann auch immer sehr spannend. Ich hoffe, dass da was dabei war und wir wollen am Ende aber einfach jetzt, nachdem viel drin war, weil das ist unser Herzensanliegen, wir wünschen uns, dass wir als Gemeinde, dass wir starke Ehen haben, dass wir gesunde Ehen haben, dass Beziehungen wachsen, dass sich aber auch Singles, die ehelos bleiben wollen, da drin nicht irgendwie falsch sehen. Oder dass auch, wo Ehen kaputt sind, dass wir als Gemeinde das auffangen können, dass wir helfen können, vielleicht gibt es noch einen Weg. Oder wo Ehen zerbrochen sind, dass wir auf dem Weg unterstützen können, dass wieder was heil wird in einem selber. Und deswegen wollen wir einfach am Ende jetzt für uns als Gemeinde beten. An allen Standorten, wenn du im Stream bist, lade ich dich auch ein. Lass uns aufstehen miteinander und uns da eins machen und beten. Wir werden stellvertretend beten, könnt ihr euch mit eins machen mit unserem Gebet oder betet für euch im Kopf einfach. Und Lu, fang mal an.
Herr, ich danke dir, dass du Ehe erfunden hast. Ich danke dir für dieses geniale Prinzip. Ich danke dir, dass du da so viel Schönheit reingelegt hast. Und ich bete für jede Ehe, die schon besteht, dass du da reinkommst, dass du Dinge aufdeckst und dass du Erfüllung schenkst, dass du Liebe schenkst und dass du eine Ruhe und einen Frieden in ihm bringst. Ich bitte dich auch für eine Leichtigkeit, du siehst, wo ihn einfach schwer ist, wo der Alltag schwer ist und wo es mühevoll ist. Und ich bitte dich da um eine neue Freude, um einen neuen Humor, um eine neue Leichtigkeit.
Gott, ich danke dir, dass wir als Gemeinde wirklich ein Ort sein können, wo wir dich widerspiegeln, wo wir Leuten helfen können, diese Freiheit in dir zu erleben, wo wir mit daran teilhaben können, wie du Menschen heilst, wie du Leute in eine Freiheit führst. Und ich möchte es aussprechen über uns als Gemeinde, egal in welchem Beziehungsstatus man sich gerade befindet. Ich möchte dich bitten, einfach, dass du Single-Sein segnest, dass du da Wunden verbindest, dass du Leuten zeigst, wo auch Single sein, dass sie Single sein noch als positiv erleben können, weil es von dir etwas ist, was eingesetzt ist neben Ehe, Ehelosigkeit. Dass es nicht einfach irgendwie zweites oder dritte Klasse ist oder so. Ich möchte dich bitten, dass du da wirklich Identität gibst und reinsprichst. Und ich möchte dich bitten für Beziehungen gerade, wo Leute sich überlegen zu heiraten, dass du ihnen Weisheit gibst, diese Entscheidungen zu treffen. Dass du ihnen Mut gibst, Entscheidungen zu treffen für Ehe und sich wirklich auch von dir da diesen Segen abzuholen. Dass sie es als Abenteuer erleben. Dass sie Freude daran haben, einfach sich gegenseitig zu pushen. Dass sie dir immer ähnlicher werden können. Und ich möchte dich bitten um deinen Segen für Ehen, wo vielleicht gerade Schwierigkeiten sind, wo Zerbruch ist. Ich bitte dich, dass du Hoffnung schenkst, Perspektive schenkst, wo gerade das Gefühl ist, dass vielleicht keine mehr ist. Ich bitte dich, dass aus Asche Schönheit entsteht. Dass du mit deinem Geist da wirklich Dinge veränderst, Vergebungsbereitschaft schenkst, hilft zu vergeben, Einsicht schenkst. Dass Ehen wieder gesund werden, dass sie stark werden. Und ich möchte dich bitten, da wo Ehen in die Brüche gegangen sind, wo schon Scheidung passiert ist, dass du Menschen begleitest, dass du uns auch als Gemeinde hilfst, dass wir da einfach an der Seite stehen können, dass wir die richtigen Worte haben können und helfen können dabei, wie du Menschen heil machst. Und so möchte ich bitten echt um deinen Segen. Wir können es nicht, aber ich bitte dich, segne unsere Gemeinde mit gesunden Beziehungen, mit gesunden Ehen und mit Menschen, die heil werden und immer freier in dir. Amen.
ICF-Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.